Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Gemeldet war Personenunterzug, also TH Zug Y, wie bei uns die Alarmierung heißt. Und es hieß dann beim Betreten des Bahnsteigs, es sind noch Lebenszeichen vorhanden. Und den Einsatz, den habe ich mir, ja, wie man so sagt, mit nach Hause genommen.
Es gibt viele Definitionen, was ist Resilienz? Und die Resilienz ist für mich sozusagen die Fähigkeit, wenn uns etwas ausmacht oder ins Straucheln bringt oder niederstreckt, wie kann ich wieder aufstehen? Wie schnell komme ich wieder hoch? Und das ist für mich der Begriff von Resilienz, das Bild.
Glaube ist kein Garant resilienzförderlicher Kraft. Wenn man aber fragt, was könnten denn die positiven Seiten sein, dann würde ich sagen, die tragende Kraft von religiösen und spirituellen Dynamiken ist, dass sie oftmals ein Reservoir haben an Vorstellungen, an Texttraditionen, an rituellen Praktiken, die es ermöglichen, dem, was uns Angst macht, Ausdruck zu verleihen.
Resilienz, das ist ja ein Schlagwort, das mittlerweile fast schon inflationär gebraucht wird, aber wirklich überraschen kann das nicht, denn Resilienz wird meist verstanden als psychische Widerstandskraft. Und die ist ja gefragt in Zeiten multipler Krisen, spürbarer Klimawandel, Kriege, Corona-Pandemie, Wirtschaftssorgen gibt es und auch Ängste vor sozialem Abstieg.
Wie ist das mit der Resilienz? Hat man sie oder hat man sie nicht? Kann man Resilienz trainieren? Wir haben nachgefragt bei Frauen und Männern der Berufsfeuerwehr Hamburg. Was hilft ihnen, immer wieder in belastende Situationen hineinzugehen, ohne auf Dauer das innere Gleichgewicht zu verlieren? Spielt für die Widerstandskraft womöglich auch der Glaube eine Rolle? Werden religiöse Menschen besser mit Krisen fertig? Zu dieser Frage forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Bonn. Wir sprechen mit einer der Expertinnen. Und damit herzlich willkommen zu Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Am Mikrofon heute Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier.
Mein Name ist Stefanie Waldo, ich bin 42 Jahre alt, bin Feuerwehrfrau und Notfallsanitäterin an der Feuer- und Rettungswache in Wandsbek. Gemeldet war Personenunterzug und das ist in dem letzten Vierteljahr die dritte Alarmierung in der Form gewesen, zu der ich hingefahren bin. Und es hieß dann beim Betreten des Bahnsteigs, es sind noch Lebenszeichen vorhanden. Und das bedingt natürlich einen hohen Zeitdruck, wie man schnellstmöglich überhaupt an die Person gelangen kann, weil die Gleisanlagen bieten halt ein hohes Risiko an Eigengefährdung durch Strom oder halt durch irgendwelche Fahrzeugteile. Also den Einsatz, den habe ich mit nach Hause genommen.
Ja, ich erinnere mich an eine belastende Einsatzsituation. Und zwar ging es darum, dass wir mit dem Notarzt und dem Rettungswagen zu einem Mord gerufen wurden, wo wir quasi vor der Polizei ersteintreffend waren und die Situation noch sehr unklar war, was vor Ort passiert war. Also es war wirklich ein sehr junges Team, welches sehr damit zu kämpfen hatte, mit diesem Einsatz. Sind zum Beispiel in das Haus reingelaufen, ohne darauf zu achten, ob da noch irgendwo der Täter ist. Und im Nachhinein hat das die tatsächlich richtig aus der Bahn geworfen und deshalb haben wir uns zusammen hingesetzt und darüber gesprochen.
Das Gespräch untereinander hat aber nicht gereicht, hat Patrick Kühnel mir erzählt. Er ist 41 Jahre alt, Feuerwehrmann und Notfallsanitäter in der Feuerwache Billstedt. Das Team hat noch aus dem Einsatz heraus die Spezialeinsatzgruppe Gesprächsnachsorge alarmiert. Und auch Feuerwehrfrau Stefanie Waldo hat das nachsorgende Gespräch gesucht. Sie hat einfach gespürt, dass der Einsatz am Gleis sie so belastet, dass sie mit ihren eigenen Bewältigungsstrategien nicht weiterkommt. Wenn wir jetzt über Resilienz sprechen, fangen wir also quasi beim Extremfall an.
Und da spielt die Spezialeinsatzgruppe Gesprächsnachsorge eine wichtige Rolle. Brigitte, wer ist denn da drin und wie muss ich mir die konkrete Arbeit vorstellen?
Ja, bevor ich deine Frage beantworte, vorweg noch eine Besonderheit bei der Feuerwehr in Hamburg. Aus Flächenländern wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen kennen wir es ja, dass Hilfsorganisationen wie ASB oder DRK den Rettungsdienst machen. In Hamburg ist die Notfallrettung bei der Berufsfeuerwehr integriert und sie macht 80% der Einsätze aus. Das heißt, eine Feuerwehrfrau, ein Feuerwehrmann ist in der Regel auch Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin. Und die Wahrscheinlichkeit, mit belastenden, auch stark belastenden Ereignissen konfrontiert zu werden, ist hoch. Die Einsatznachsorge gibt es deshalb bereits seit mehr als 20 Jahren. Beteiligt sind daran erfahrene Feuerwehrleute und sogenannte psychosoziale Fachkräfte, zum Beispiel die Feuerwehrseelsorgerin und ein ärztlicher Psychotherapeut. Auch sie haben Einsatzerfahrung, wissen also, wovon die belasteten Feuerwehrmänner und Frauen sprechen.
Die professionelle Hilfe sieht dann so aus, dass es wirklich kontrolliert die Möglichkeit gibt, drüber zu sprechen, ohne in diesen Einsatz nochmal völlig einzutauchen. Da jemanden Außenstehenden zu haben, also eine Gesprächspartnerin in dem Falle, die mich dabei unterstützt, im Hier und Jetzt zu bleiben, also auf dem Stuhl sitzend im Behandlungsraum und nicht gedanklich, emotional und voll geistlich quasi wieder in den Einsatz abzurutschen.
Geholfen hat mir, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben und auch die Gesprächsnachsorge alarmiert haben, dass wir im Team Rettungswagen, Notarzt und alle Beteiligten dabei waren, das Ganze nochmal aufgearbeitet haben. Was war wirklich, was hat man gesehen, was hat man gefühlt? Und das hat geholfen, damit zu arbeiten und das zu verarbeiten vor allem.
Es geht also darum, die Belasteten wieder zu erden und zu verhindern, dass sie traumatisiert aus dem Einsatz herausgehen, also selbst psychische oder auch körperliche Störungen davontragen. Gibt es denn so etwas wie eine Reihenfolge von Schritten bei dieser Gesprächsnachsorge?
Ja, die gibt es. Die Hilfe wird ja gesucht, weil die Einsatzkräfte ihre eigenen Reaktionen nicht verstehen. Stressreaktionen können zum Beispiel sein Zittern oder Herzrasen oder dass man sich zwanghaft immer wieder an das Geschehene erinnert, dass man sich hoffnungslos fühlt oder gefühlstaub, dass man Schuldgefühle entwickelt oder plötzlich extrem reizbar ist. Und dann geht es erst einmal darum, klarzumachen, das ist normal. So reagieren in vergleichbaren Situationen auch andere. Und Christoph Linden-Stromberg, ärztlicher Psychotherapeut in der Spezialeinsatzgruppe, nennt noch weitere Funktionen der Gesprächsnachsorge.
Das zweite ist diese Entlastungsfunktion, dass Sie darüber reden können, dass Sie es loswerden können. Wir sind ja bei der Feuerwehr immer ein bisschen drastisch in unseren Ausdrücken. Wir sagen dann, dass Sie sich auskotzen können, ne, und damit das nicht mehr Ihnen so auf der Seele liegt. Und das dritte ist, dass wir auch Informationen geben, wie diese Belastungsreaktionen in Erscheinung treten können, was man Gutes tun kann, um die gut zu verarbeiten, also die Bewältigungsstrategien, die Coping-Strategien bespricht, womit die sozusagen ihre eigenen Heilungskräfte gut unterstützen können. Und das ist alles Teil dieser Gespräche, die wir führen.
Jetzt haben wir ja über Extremfälle gesprochen, aber auch im normalen Alltag werden die Feuerwehrmänner und Frauen ja mit Situationen konfrontiert, die zumindest aus Sicht von Laien auch dramatisch sind. Ich frage mich, wo liegen die Kraftquellen? Was stabilisiert die im Einsatz Tätigen so, dass sie jeden Tag wieder zur Arbeit gehen können und das auch wollen?
Beantwortet hat mir diese Frage unter anderem Nils Schubert, 42 Jahre alt, Einsatzkraft auf Löschzug und Rettungswagen an der Feuer- und Rettungswache Hamburg-Innenstadt. Kürzlich war er beteiligt an dem Einsatz in der Hafencity, der ja auch durch die Medien ging. Auf einer Rohbaustelle war ein Gerüst zusammengestürzt und 4 Bauarbeiter konnten nur noch tot geborgen werden.
Ich glaube, dass ich einfach ein ganz gutes Grundsetting habe. Nichtsdestotrotz habe ich einfach immer Ventile, die da lauten, Fahrrad fahren. Und das habe ich nach dem Einsatz, also nach dem Schichtende auch morgens gemacht und konnte so meine Gedanken in die Pedale treten. Und das merke ich schon seit vielen, vielen Jahren, dass das mein Ventil ist, mit wirklich belastenden Sachen umzugehen.
Ich habe teilweise Hobbys, Sport, Musik, die da einen ganz guten Ausgleich zu bilden, aber auch die Möglichkeit, mich mit mir nahestehenden Personen zu unterhalten.
Ja, ich glaube, die Ressource, auf die ich zurückgreife, ist einmal der Abstand zu den Betroffenen. Also das ist was, wo ich ganz klar sagen kann, ich lasse mich auf die Schicksale nicht ein, weil ich die Leute nicht kenne. Und solange wie das so ist, kann ich damit super arbeiten. Wenn es dazu geht, dass Kollegen betroffen sind, Familie, Verwandte, dann wird das schon schwieriger, da diesen Abstand einzuhalten.
Das waren persönliche Antworten, die ich auch so deute, dass in Krisen die Widerstandskraft zum Teil aus dem Naturell erwachsen kann, das mir einfach gegeben ist, aber eben auch aus einer Haltung heraus, die ich im Laufe der Zeit entwickle oder aus einer Struktur, die ich mir im Alltag gebe und schließlich auch aus einer Selbstsorge heraus, indem ich mich ganz bewusst schönen Dingen zuwende, die in mir auch positive Gefühle hervorrufen können.
Ja, und Resilienz stärkend ist natürlich schlicht und ergreifend auch die Erfahrung.
Wie bin ich mit Einsätzen bis dato umgegangen, die nicht einfach waren, aber der Ausgang war gut und die Teamleistung war gut. Und solche Sachen, die halt immer mehr und mehr dazukommen, die helfen dann so als Ausgleich auch mal Sachen auszuhalten, die nicht so gut gelaufen sind.
Die Stichworte wären dann hier Widerstandskraft durch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Überzeugung, etwas durch Handeln bewirken zu können.
Genau, so beschreibt es auch die Fachliteratur. Abschließend noch eine Erfahrung von Erne Lie-Martens, 62, Pastorin der evangelisch-lutherischen Nordkirche und seit über 20 Jahren Seelsorgerin bei der Feuerwehr Hamburg.
Ich glaube, dass diejenigen Kolleginnen und Kollegen lange stabil bleiben können, die grundsätzlich etwas in sich tragen, was ich mit Menschenfreundlichkeit bezeichnen würde. Und immer wieder zu denken, für diesen Menschen mache ich gern, was ich tue. Und ich gehe das Risiko auch gern ein. Und dieses eigentlich große Herz eines Feuerwehr- und Rettungsdienstmitarbeiters, das halte ich für eine wichtige Voraussetzung.
Der Begriff Resilienz kommt ursprünglich aus der Materialwissenschaft. Es geht um die physikalische Eigenschaft von Stoffen, wieder in ihre Ursprungsform zu gelangen, auch wenn sie durch äußere Einflüsse wie Druck oder Hitze verformt wurden. Und den Begriff haben inzwischen viele Fachdisziplinen übernommen und auch für sich weiterentwickelt. Nicht nur die Technik- und Naturwissenschaften, sondern auch die sogenannten Humanwissenschaften wie etwa Psychologie oder Neurobiologie.
Ja, und es sind daher auch schon viele wissenschaftliche Studien erschienen und auch populäre Ratgeberliteratur. Und die ist zum Teil sehr problematisch, weil sie mehr oder weniger verspricht, Resilienz kannst du dir antrainieren und wenn dann die Krise kommt, bist du dagegen gefeit. Und dass es so eben nicht ist, haben wir ja gerade von den Feuerwehrleuten gehört. Eine weitere Kritik zielt darauf, dass Resilienztrainings missbraucht würden für eine neoliberale Selbstoptimierung. Soll heißen, am Beispiel eines Unternehmens, eigentlich müssten die stressverursachenden Arbeitsbedingungen verbessert werden. Stattdessen trainieren Arbeitnehmer, vielleicht sogar finanziert vom Arbeitgeber, sich diesen Bedingungen anzupassen. Die Verantwortung, mit den Bedingungen klarzukommen, wird also auf den Einzelnen abgeschoben.
Und die Kritik an dieser Verdrehung der Verantwortlichkeit stand am Beginn eines interdisziplinären Forschungsprojekts zur Resilienz an der Universität Bonn. Beteiligt sind zum Beispiel die Theologie, die Philosophie, Psychotherapie und Palliativmedizin. Sprecherin der Forschendengruppe ist Cornelia Richter, Professorin für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Sie haben wir gefragt, wovon es aus Sicht der Forschenden denn abhängt, ob man in Krisen Widerstandskraft entwickeln kann. Liegt das an den Genen oder kann man Resilienz doch trainieren?
Da gibt's schon Studien, die sagen, naja, ein bisschen was wird die Genetik schon auch mit dazu beitragen. Aber das ist wie bei anderen genetischen Fragen, ob das dann wirklich im Lebensverlauf zum Tragen kommt, das weiß man halt dann nicht. Auch beim Training ist es so, man kann es nicht trainieren, wie man jetzt in ein Fitnessstudio geht und sagt, so, jetzt mache ich eine Woche Resilienztraining und dann kann ich das. Und deswegen gehen wir sehr viel stärker davon aus und wissen uns da auch mit großen Teilen der Forschung einig, dass Resilienz eher ein Prozess ist, in dem sich in der Auseinandersetzung mit einer Krisenerfahrung überhaupt erst manifestiert, ob man in dieser speziellen Krise resilient reagieren kann oder nicht. Es kann sein, dass eine nächste Krise kommt, wo man dann plötzlich ganz anders reagiert. Und das ist auch nicht vorhersagbar. Man wird nicht sagen können, wie es ausgeht, wenn man am Anfang oder mittendrin bei so einer Krise ist.
Aber gibt es vielleicht nicht doch etwas, was sich trainieren lässt mit Blick auf Resilienz, Ausbau oder Stärkung?
Vielleicht sowas wie Bewusstseinsprozesse ein bisschen anstoßen. Also ich kann zum Beispiel mich fragen, wo ich eigentlich im Leben schon mal schwierige Situationen hatte und was mir damals geholfen hat. Und das sich bewusst zu machen und dann auch dafür zu sorgen, dass man das im Zweifelsfall aktivieren kann, sowas wie ein soziales Netz zum Beispiel. Das ist etwas, was man vorbereitend machen kann. Eine Rhythmisierung des Lebens hilft oft. Also, dass man auch weiß, welcher Rhythmus einem selbst gut tut, sodass man aus einem unausgesprochenen Rhythmus praktisch eine Lebensressource zieht, auf die man sich im Krisenfall einfach auch verlassen kann. Etwas Drittes ist, dass man sich auch bewusst machen kann, wie man eigentlich selber mit dem, was als destruktiv empfunden wird, umgeht. Also was ist es, was mich regelmäßig wieder vom Sessel fegt oder von den Füßen fegt, um es ins Bild besser zu bringen, was mich umhaut, wo ich immer wieder merke, da kriege ich Angst, da sind vielleicht auch Lebenszweifel da, Sinnfragen tauchen da auf. Und es ist immer wieder dieser eine Themenbereich, der triggert das in mir. Und wenn man sich sowas stärker bewusst macht, dann, denke ich, ist man etwas besser vorbereitet. Nur nochmal, jede existenzielle Krise, die einen trifft, also auch schwere Krankheitsdiagnosen oder Todesfall, der Unfall eines Familienmitglieds zum Beispiel, das ist etwas, das kann man nicht trainieren, weil die Situation jeweils einzigartig ist.
Ihre Forschungsgruppe arbeitet ja seit 2014 und von 2019 bis 2023 sind Sie auch durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert worden, und zwar für ein Projekt mit dem Titel Resilienz in Religion und Spiritualität, Aushalten und Gestalten von Ohnmacht, Angst und Sorge.
Ja.
Kann, wer glaubt, besser mit Krisen umgehen oder zugespitzt, ist Glaube ein Garant für Resilienz?
In Ihrer zugespitzten Formulierung nein. Glaube ist kein Garant für irgendwas. Sondern es ist eher so, dass es ziemlich viele Studien gibt, die zwei Seiten von religiösen Resilienzphänomenen, sage ich mal, zeigen. Das eine ist, das muss man von vornherein sagen und in diesen Zeiten sowieso, also wo Kirche oder auch wo andere religiöse Gemeinschaften missbräuchlich mit Menschen umgehen, ist natürlich das Gegenteil von resilienzförderlicher Kraft da. Wenn man aber fragt, was könnten denn die positiven Seiten sein, dann würde ich sagen, die tragende Kraft von religiösen und spirituellen Dynamiken ist, dass sie oftmals ein Reservoir haben an Vorstellungen, an Texttraditionen, an rituellen Praktiken, die es ermöglichen, dem, was uns Angst macht, was uns umtreibt, was wir als bedrohlich empfinden, dem Ausdruck zu verleihen. Ich selber bin evangelische Theologin, das heißt, ich spreche natürlich aus christlicher Perspektive. Wenn Sie mich fragen, welche Texte da entscheidend wären, dann sind das sowas wie die Klagepsalmen. Die bringen in einer für uns heute sehr ungewohnten Form mit voller Wucht zum Ausdruck, dass das, was jetzt hier gerade geschieht, eine Katastrophe ist und eine echte Notsituation, und finden dann oft Worte, diese Notsituation Gott vorzulegen. Ich sage österreichisch, das wird Gott sozusagen in den Schoß gekübelt. Und zwar so, dass gesagt wird, wenn du jetzt nichts tust, dann ist aus hier, du musst jetzt irgendwie eingreifen. Und diese Direktheit, wie man solche Belastungen, wie man solche Situationen des Ausgeliefertseins in Worte fasst, das ist etwas, was man selbst in solchen Krisensituationen oft nicht so gut kann. Aber diese massive Kraft von religiösen Texten, gerade wenn es auch alte Texte sind, dieser Bedrohung Ausdruck zu verleihen, das gibt einem oft selbst Worte, wo man selber keine mehr hat.
Sie persönlich befassen sich ja in diesem Forschungsprojekt auch mit Krisen- und Resilienzerzählungen der Religionen. Mhm. Und in einem Interview sagten Sie kürzlich, dass viele dieser Geschichten den Horizont offen halten und eine Perspektive eröffnen, die über die Krise hinausweist.
Ja.
Das schließt, denke ich, gut an das an, was Sie vorher sagten.
Ja.
Lagepsalmen oder eben auch Geschichten. Können Sie da vielleicht Beispiele nennen?
In den biblischen Texten ist es so, wenn Sie die im Alten und Neuen Testament aufschlagen, da lesen Sie alles, aber wirklich alles an Krisenerfahrungen, was es im menschlichen Leben so geben kann. Ich würde mal behaupten, da ist fast nichts ausgespart. Und das Faszinierende ist, dass bei manchen dieser Erzählungen die Geschichte auch, ja, weiß man nicht so ganz, nicht so gut ausgeht. Also wenn Sie die Sintflut nehmen, da ist dann erstmal Sintflut und es säuft ziemlich viel ab. Gleichzeitig wird die Geschichte weitererzählt. Es geht sozusagen in eine Perspektive, wo man sagt, diese Katastrophe ist trotzdem noch nicht das Ende. Die Geschichte geht weiter. Und das zeichnet ganz viele biblische Erzählungen aus, dass die zwar für sich genommen erstmal zu einem Ende kommen. Und dieses Ende kann auch ambivalent sein, aber indem die biblischen Texte insgesamt weitergeschrieben werden und ja Vor- und Rückverweise haben, merkt man, okay, dieser ganze Erzählzusammenhang baut darauf auf, dass am Ende es irgendwie weitergeht. Und zwar deshalb weitergeht, weil die Beziehung von Menschen zu Gott nicht aufhört, weil sozusagen sie immer wieder dieser Sehnsucht nach Gott, dieser Hoffnung auf neues Leben Ausdruck verleihen.
Frau Richter, wir sind ja jetzt in der Passionszeit, gehen auf Ostern zu und Sie sagen, die Passionserzählungen seien ein besonders gutes Beispiel für dieses offene Ende. Sich das vorzustellen fällt aber schwer, wenn man an den Schrei Jesu am Kreuz denkt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Das ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Texte der Bibel und er wird ja von vielen Menschen so gehört, als ob Jesus sich in diesem Moment wirklich und wahrhaftig ganz und gar von Gott verlassen gefühlt hätte. Das Interessante ist aber, dass das, was Inhalt dieses Schreis ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das ist der Anfang von Psalm 22. Und wenn Sie Psalm 22 mal durchlesen, dann merken Sie, dass dieser Psalm durch die Höhen und Tiefen einer Noterfahrung geht, wo am Ende aber auch steht, also das ist jetzt hier alles katastrophal. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich Angst, bin wirklich verzweifelt. Aber ich weiß auch, du bist der Gott, der unseren Vätern, heute würden wir sagen unseren Vätern und Müttern, immer beigestanden hat. Du hast irgendwie immer einen Ausweg gefunden und auf diesen Gott sozusagen vertraue ich auch in dieser Situation. Und das bedeutet, dass die Zeitgenossen Jesu möglicherweise mitgehört haben, dass der Psalm am Ende wesentlich hoffnungsvoller endet. Nämlich dabei, dass sozusagen Gott zugetraut wird, auch in dieser Situation, wo alles dunkel ist und eigentlich nur noch der Tod dasteht, dann doch irgendwie die Sache zu wenden.
Das sagt Cornelia Richter. Sie ist Professorin für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Wir haben gehört, Glaube kann helfen, Krisen zu bestehen. Aber ich frage mich, wie das bei den Feuerwehrleuten ist, die wir zu Anfang gehört haben. Alle sind seit vielen Jahren dabei, alle sind aktiv in der Spezialeinsatzgruppe Gesprächsnachsorge, wissen also, was Extrembelastung heißt. Zählt denn zu ihren Kraftquellen auch der Glaube an einen Gott?
Die Kurzantwort lautet ja und nein. Bevor wir die ausführlicheren Antworten hören, hier zunächst noch eine Erkenntnis aus der Traumaforschung, über die ich mit Christoph Linden-Stromberg gesprochen habe, dem ärztlichen Psychotherapeuten in der Einsatzgruppe Gesprächsnachsorge.
Wir haben viele Studien, die belegen, wenn es um Verarbeitung von Traumata geht, dass fördernde Faktoren sind, wenn man die Sinnfrage beantworten kann, weshalb man überhaupt auf der Welt ist. Und da ist es völlig egal, ob es eine christliche, eine muslimische, eine atheistische oder eher so eine technische, also die Beantwortung, ich habe einen Sinn gefunden, warum ich existiere, die ist sehr wichtig in der Verarbeitung von Traumata.
Um nun die Bandbreite der Antworten aufzumachen, für den Hamburger Feuerwehrmann Nils Schubert spielt Religion keine Rolle, aber...
Da bin ich irgendwie überzeugt, dass man, wenn man seine Zeit auf der Welt hatte, dass danach dann eben nicht alles schwarz ist und es ist nichts mehr, sondern ja, ob man dann wiedergeboren wird oder ob man ein Fisch wird oder eine Pflanze, ich weiß es nicht, aber ich habe da irgendwie so ein Urvertrauen in mir, dass da an irgendwas glaubt, was aber überhaupt nicht religiös ist, sondern eher biologischer Natur.
Feuerwehrfrau Stefanie Waldo erlebt es anders. Für sie ist der christliche Glaube eine Kraftquelle, wenn es nicht gelingt, Leben zu retten.
Da zu sagen, ich habe alles getan, aber die letzte Konsequenz steht nicht mehr in meiner Macht. Also da gibt es was, was über allem steht. Das finde ich in solchen Situationen gut, dass ich das so abgeben kann. Das ist eine Riesenentlastung. Aber es sind halt so diese Ausnahmefälle. Ich versuche zumindest, das auch so ein bisschen in den Alltag mit reinzuholen.
Und Feuerwehrpastorin Ernelie Martens sagt, für die Einsätze brauche ich den Kontakt zu meinem Glauben.
Mir selber hilft, in mir drin eine Hoffnung zu haben, die heißt, so schlimm es hier ist, Gott wird für den Menschen da sein wollen, dem sowas Böses passiert ist. Gott will für uns da sein und er wird hier schon sein. Es wird keine gottfreie Zone geben. Das ist manchmal bei dem, wo ich bin, schwer zu glauben. Aber wenn ich das kann, dann merke ich, dass ich aus einer Zuversicht heraus diesen Menschen begegne und daraus auch selber eine Hoffnung versuche zu entwickeln. Und ich glaube, dass sich da was überträgt.
Widerstandskraft in Krisenzeiten, die brauchen wir alle. Doch wie kann man es schaffen, trotz Krisen psychisch stabil zu bleiben? Ist Resilienz machbar? Das war heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Jederzeit zu hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder man findet den Podcast auch unter ndr.de/info.
Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kritik, schreiben Sie uns eine Mail. Die Adresse lautet vertikalhorizontal in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse, sagen heute Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.